Ihr Lieben, es begab sich vor einigen Monaten in einer Bibelstunde im Bezirk. Keine Sorge, es war nicht eure Gemeinde. Ich stand vorne in einem etwas schlauchartigen Räumchen, habe noch ein bisschen was an der Technik vorbereitet, bevor es dann losging, und habe während dem Vorbereiten so wahrgenommen, wer alles zur Tür reinkommt. Und etwas machte diese Situation sehr signifikant, denn die Leute, die reinkamen, teilten sich sehr krass in Schwarz-Weiß. So hatte ich das auch noch nie erlebt. Da war die eine Gruppe, die reinkam, die etwas gebückt lief, ihr ein trauriges Gesicht hat, also die Mundwinkel wie diese typischen Smileys so nach unten, eher so ein bisschen ja, trüber Blick, und die ersten Worte, die die Leute aussprachen, galt jeweils irgendeiner Kritik. Man muss zugeben, es war im Winter, sie haben sich aufgeregt über das Wetter, dann über so Banalitäten wie die veränderte Sitzordnung. Und die andere Gruppe, die reinkam, hatte etwas sehr Barmherziges, etwas sehr Gnädiges. Es schien, als würden sie ja, so einen warmen, weichen Blick und Glanz in den Augen haben, und ihre Mundwinkel gingen, wie bei diesem Smiley, eher nach oben. Und seit dieser Bibelstunde leide ich unter Frequenzillusionen. Dieses Phänomen heißt auch das Bader-Meinhof-Phänomen. Und bevor das nun zu dramatisch klingt und ihr irgendwie denkt, hey, Bibelstunden im Bezirk wirken traumatisierend, ich kann euch beruhigen. Ihr alle habt dieses Phänomen schon einmal erlebt, ihr kennt es, habt es wahrscheinlich auch schon durchlebt, nur dass ihr es vielleicht nicht unter diesem Namen kennt. Das Phänomen beschreibt eine kognitive Verzerrung, also dass das, was ich wahrnehme, jeder subjektiv, dass sich das in unserer Realität oder von meiner Wahrnehmung her in der Realität davon abweicht. Nun klingt das etwas dramatischer, und es ist nicht auch so, dass ich jetzt irgendwas machen müsste, weil ihr denkt, hui, die ist irgendwie ein bisschen verrückt geworden, sondern unser Gehirn richtet in diesen Momenten unsere Aufmerksamkeit auf etwas ganz Bestimmtes und wir nehmen es in diesem Moment verstärkt wahr. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Das Automodell, mit dem ihr liebäugelt, plötzlich ist es überall. Jeder scheint nur noch genau dieses Automodell zu fahren. Die Schuhe, die ihr schon immer haben wolltet, plötzlich trägt sie einfach jeder. Die Frisur, die ihr euch vielleicht schneiden lassen wollt, plötzlich haben einfach alle nur noch diese Frisur. Es sind nicht nur äußerlich wahrnehmbare Sachen, die wir haben, sondern wenn man zum Beispiel ein neues Fremdwort gelernt hat, plötzlich scheint unser Sprachschatz nur noch aus diesem Fremdwort zu bestehen. Oder wenn ich irgendwelche Muster wahrgenommen habe, plötzlich fallen mir diese Muster einfach überall auf. Und es ist nicht so, dass diese Sachen plötzlich vermehrt da sind, sondern ich nehme sie nur wahr, mir fallen sie auf und dadurch denke ich, dass sie häufiger vorkommen. Gerade in unserer Zeit merkt das Internet ja dann auch sehr schnell, für was ich mich neuerdings interessiere. Und so wird auch unser Algorithmus angepasst und wir denken, alles besteht nur noch aus dem, für was ich mich jetzt gerade interessiere. Und so lebe ich nun seit dieser Bibelstunde mit diesem Phänomen und der Frage dahinter, wie man im Alter eine dieser schönen Personen wird. Also diese Personengruppe, die so eine Gnade in sich trug, so eine Barmherzigkeit, so eine Ruhe in Gott, die äußerlich wahrnehmbar wurde. Denn ich kann nicht davon ausgehen, dass ich schnipp im Alter einfach so eine barmherzige ältere Dame werde, mit der man einfach gerne zusammen ist. Gerade dann, wenn ich heute in meinem Alltag oftmals auch wahrnehme, dass ich alles andere als so bin, wie ich irgendwann gerne mal sein möchte. Und so steht da diese Frage für mich dahinter, was ich heute tun muss und heute in den Angriff nehmen muss, damit die Chancen gut stehen, im Alter eine dieser schönen Personen zu werden. Und irgendwo geht uns dieses Thema alle an, denn es geht unter diesem großen Begriff, Jesus ähnlicher zu werden. Und heute ist das bei weitem keine ausgefeilte Predigt, sondern es ist der Anfang eines Weges, wahrscheinlich eines lebenslangen Prozesses. Daher kann ich dir heute nicht den Weg oder die Antwort geben, Aber ich will uns mit hineinnehmen, was es denn heißt, anzufangen, eine schöne Seele zu werden. Und dazu, Dallas Willard hat dazu ein paar Worte gesprochen. Er war amerikanischer Theologe und auch Philosoph, ist jetzt schon ein paar Jahre tot, aber er prägt auch die theologische Szene und viele Stimmen heute noch. Und er hat viel zu diesem Thema geschrieben und wurde einmal gefragt, wenn du Jesus mit nur einem einzigen Wort beschreiben müsstest, was wäre dieses Wort? Dallas Willard nahm sich dann einen Moment Zeit, er hat sich zurückgelehnt, hat tief durchgeatmet und hat gesagt, entspannt. Das eine Wort, das für ihn Jesus beschreibt, war entspannt. Und ich finde das ein sehr eindrückliches Wort, weil es ein so einfaches Wort ist. Wir hätten vielleicht ganz andere theologische Konzepte oder auch Worte, die Jesus in seiner Größe und in seiner Heiligkeit beschreiben würden. Aber Willard meinte, dass Jesus entspannt ist. Und vielleicht ist dieses Wort heutzutage so kraftvoll, weil wir doch häufig auch das Gefühl haben, in sehr spannungsvollen Zeiten zu leben oder auch uns in spannungsvollen Situationen und Lebensphasen zu befinden. Und das Entspanntsein von Jesus meint hier nicht das, was wir heute manchmal mit unserem Gechilltsein verwechseln. Also das heutige Gechilltsein, gerade auch in der jüngeren Generation, wenn das Wort dann doch mal fällt, ist eher so, dass man versucht, möglichst alles von sich fernzuhalten, was einen irgendwie in Spannung versetzen könnte. Doch das war bei Jesus überhaupt gar nicht der Fall, sondern Jesus war in Konflikte verwickelt, die ihn spannungsvoll hätten sein lassen können. Er war in Konflikte und Diskussionen verwickelt. Jesus war häufiger mal herausgefordert. Er war vor Entscheidungen gestellt und kannte darin tiefe Emotionen. Dass er zum Beispiel geweint hat, dass er wütend war. Aber Jesus war in diesen Situationen nie gehetzt. Er war innerlich nicht zerrissen und auch nie irgendwie getrieben. Sondern Jesus war immer ganz da, wo er nun mal gerade zu dem Zeitpunkt war. Und er hatte immer die Menschen vor Augen, die da nun mal gerade physisch vor seinen Augen stand. Und in diesem Sein, auch in dem Einklang mit Gott, mit dem Willen seines Vaters, war Jesus entspannt. Und darf ich fragen, ob dieses Wort, dieses Entspanntsein im Sinne Jesu, auch dich beschreibt? Die ehrliche Antwort von uns meisten wird wahrscheinlich nein sein. Und wenn du heute Morgen deinen Gefühlszustand mit nur einem einzigen Wort beschreiben müsstest, was wäre dieses eine Wort? Vielleicht sind wir heute Morgen furchtbar abgelenkt. Vielleicht sind wir eher gehetzt und gestresst hier angekommen. Vielleicht sind wir irgendwie unruhig, überfordert, ängstlich, vielleicht noch müde vom Zeltlager. Vielleicht ist aber auch was ganz Positives, dass du heute Morgen sehr zufrieden hier bist. Zufrieden mit dir, der Welt, mit Gott. Dass du so ein volles Herz in dir trägst, vielleicht auch über das, was auf dem Zeltlager war oder was du in der Woche erlebt hast. Vielleicht beschreibt sogar das Wort entspannt deinen Gefühlszustand im Moment. Dann freue ich mich, dich nach dem Gottesdienst kennenzulernen, weil ich gerne mit dir ins Gespräch kommen würde, was dich so entspannt sein lässt. Wie wird man also eine schöne Seele, eine Seele, die Jesus ähnlich wird? Ich glaube, in einem ersten Schritt geht es darum, dass wir heutzutage erstmal wieder überhaupt wahrnehmen müssen, dürfen, dass wir eine Seele haben. Besser gesagt aus dem biblischen Denken, dass wir eine Seele sind. Gerade auch da, wo in unserem Alltag dieses Wort kaum vorkam oder vorkommt. Im Gottesdienst hören wir es häufiger, auch in Liedern, aber wo in unserem Alltag kommt die Seele vor? Ich weiß noch, wie ich ab und zu mit meinem Vater als kleines Kind samstagmorgens Brötchen geholt habe und mich immer furchtbar gefreut habe, wenn mein Vater eine Seele gekauft hat. Am besten schön hell, wenig Kümmel, viel Salz, das fand ich gut. Aber wo sonst kommt uns im Alltag die Seele über den Weg? Wo begegnet sie uns? Vom Biblischen her sind wir Menschen als Körper, Geist und Seele geschaffen. Und da wird uns ganz zu Beginn der Bibel und ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte Folgendes gesagt im ersten Buch Mose. Da bildete der Herr, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die Bibel sagt uns, dass wir durch den Lebensatem Gottes zu lebendigen Seelen werden. Dass sein heiliger Atem uns lebendig macht, uns wertvoll macht, uns ins Leben ruft, ohne dass wir dafür irgendetwas leisten oder schaffen müssen. Denn Gott vollbringt es. Doch ich glaube, wir verlieren diese grundsätzliche Perspektive unserer Seele im Laufe unseres Lebens ganz schnell auch aus den Augen. Und wir vergessen, dass das der Anfang ist, in dem unsere Seele lebendig wird. Und so stehen wir vor der Frage, wie wird man denn diese schöne Seele, ohne dass es gleich wieder etwas furchtbar Anstrengendes sein muss, sondern wo dürfen wir uns darauf zurückbesinnen, dass wir von Gott her diese wunderschöne Seele bekommen haben, dass sie bereits lebendig ist, dass sie in gewisser Weise heilig ist und dass sie einzigartig ist. Und was dürfen wir wahrnehmen, dass sich diese Seele weiterentwickelt, dass sie aufblüht und lebendig bleibt? Und das ist gar nicht so einfach, wo viele von uns sich auch schwer damit tun, zu beschreiben, was ist denn unsere Seele überhaupt? Für viele von uns ist die Seele eher so ein diffuses Gebilde, das sich wahrscheinlich in Brust-Herz-Region irgendwie lokalisiert. Und im christlich-jüdischen menschlichen oder Menschenbild der Bibel her ist die Seele das, was uns, wie der Text sagt, zu lebendigen Wesen macht und uns ganz persönlich als Menschen ausmacht. Denn die Seele steht in diesem Dreiklang aus Körper, Geist und Seele und sie steht dabei vor allem für unsere ganze Innenwelt, also unsere ganzen Emotionen, aber auch unsere rationalen Gedanken. Unsere Seele steht dabei für unsere Gedanken und unsere Gefühle, für all das, was in unserem Leben in irgendeiner Art und Weise geworden ist, wie wir geprägt wurden, für unsere Haltungen, mit denen wir durchs Leben laufen, für unsere Überzeugungen, für unsere Hoffnungen, für das, worüber wir uns freuen, aber genauso auch für unsere Unsicherheiten, für unsere Sorgen, für unsere Ängste. Und so ist jede Seele von uns ganz individuell und ganz unterschiedlich. Und sie ist riesengroß, sie ist wertvoll, sie ist ganz reich und unerschöpflich. Denn wie oft fassen wir selber gar nicht, was da alles in uns steckt, was uns vielleicht triggert, was uns irgendwie, wie wir reagieren. Manchmal wissen wir ja selber gar nicht, was genau in diesem Moment in uns losgeht. Daher ist es in einem zweiten Schritt, glaube ich, daran, dass wir wieder lernen, Verantwortung für unsere Seele zu übernehmen. Und dabei sage ich ganz bewusst, dass es die eigene Verantwortung ist, die wir dabei übernehmen müssen. Denn ja, zum einen, Gott hat uns als diese lebendige Seele erschaffen und er ist auch der Versorger unserer Seelen. In der Bibel lesen wir, dass er unsere Seelen schützt, dass er sie im Blick hat. Und wir sind immer und immer wieder dazu eingeladen und aufgefordert, unsere Seelen vor Gott zu bringen. Wir dürfen um sein Wirken bitten, um sein Eingreifen, um seinen Trost, um seine Heilung. Und ganz über all dem steht, dass unsere Seelen immer vor Gott aufatmen dürfen. Doch wie in vielem anderen überlässt uns Gott in diesem großen Thema auch viel Eigenverantwortung. Und dazu findet David in Psalm 131 ein schönes Bild und gute Worte, wie es uns vielleicht leichter fallen kann, zu sehen, wie wir denn Verantwortung für unsere Seelen übernehmen können. David schreibt dazu: Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. David schreibt, habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt. Und ich finde es sehr bemerkenswert, was David hier schreibt, Denn wir kennen David als einen Menschen, der Gott liebt, der Gott mit vielen, vielen Psalmen anbetet, ihn ansingt. Aber er schreibt hier, habe ich meine Seele nicht beruhigt? Wäre es nicht für uns vielleicht auch viel logischer zu hören, dass Gott Davids Seele beruhigt hat? In gewisser Weise wird das bestimmt auch der Fall sein, doch sieht David die Verantwortung für seine Seele eben auch bei sich. Und das Bild, das er hier gebraucht, ist ein Bild, das uns, glaube ich, dafür helfen kann. Denn David sieht sich selbst in einer Art Mutterrolle für seine eigene Seele und seine Seele als ein kleines Kind, das ihm anbefohlen wurde. Und wer Kinder kennt, wir haben ja auch einige vor uns, gerade auch wenn sie noch etwas kleiner sind, Kinder brauchen sehr viel Fürsorge, sie brauchen sehr viel Pflege und sie brauchen in vielen Fällen auch Beruhigung. Denn sie wissen oft nicht, wann ihre eigene Grenze erreicht ist und die Eltern schauen dann, wir machen jetzt mal ein bisschen Piano und langsam, bevor das Ganze einfach eskaliert. Und ähnlich ist es mit unserer Seele, dass wir wahrnehmen dürfen, dass auch unsere Seele eine gewisse Bedürftigkeit hat, dass sie auch eine gewisse Begrenztheit hat und wir sehen müssen, wo und wie können wir denn unsere Seele gut versorgen. Denn da kommt ein zweites Bild rein, das wir von Kindern kennen. Die Kinder, die jetzt hier sind, sind alle schon ein bisschen zu groß. Aber wer so die ganz Kleinen kennt, der weiß, dass diese irgendwann in die orale Phase kommen. Sprich, alles, was sie finden, stecken sie sich einfach knallhart in den Mund. Egal, ob das giftig ist, ob es ihnen wohlbekommt, ob es lecker ist, ob es für den Mund überhaupt gedacht ist. Vollkommen egal, sie erkunden ihre Welt mit ihrem Mund. Und ähnlich kann es sein, wenn unsere Seelen sehr überlastet sind, wenn wir alles andere als entspannt sind, sondern sehr angespannt sind. Auch dann ist unsere Seele in einer Art oralen Phase. Es kann sein, dass es tatsächlich über den Mund geht, dass wir mit dem Gläschen Wein am Abend, vielleicht jeden Abend, versuchen, unsere Seele irgendwie zu beruhigen, irgendwie zu entspannen. Es kann sein, der viele Zucker in unserer heutigen Zeit, ein Zeichen dafür, dass es uns nicht gut geht. Ich kann das selbst an meinem Süßigkeitenkonsum sehr gut abmessen, wie geht es mir gerade. Umso mehr Süßigkeiten, umso schlechter geht es mir. Vielleicht kennt ihr das von euch auch. Vielleicht sind es andere Dinge, die unendlichen Möglichkeiten des Internets, dass ich dumm rumscroll, weil ich denke, dadurch irgendeine Art von Befriedigung oder Entspannung zu erhalten. Vielleicht sind es auch konkrete Inhalte im Internet, für die unsere Seele eigentlich überhaupt gar nicht gemacht ist, die wir anschauen, um uns irgendwie zu befriedigen, irgendeine Art von Trost zu finden. Und damit es eben nicht so ist, dass unsere Seele sich nicht in dieser oralen Phase befindet, müssen wir schauen, was ist denn die Versorgung, dass es eben nicht dazu kommt, nicht zu diesen schädlichen Stillungen und nicht zu diesen oberflächlichen Befriedigungen, sondern wie kann unsere Seele in der Gegenwart Gottes aufwachen. Und da geht es in einem dritten Schritt, glaube ich, sehr stark darum, dass wir mit unserer Seele ins Gespräch kommen. Und das soll jetzt irgendwie nicht verrückt klingen oder irgendwie abgespaced, sondern ich glaube, in vielen Dingen tun wir das schon, dass wir eine neue Selbstwahrnehmung kennenlernen und schaffen und so den Zugang zu unserer Seele bekommen, um zu sehen, hey, was würde meiner Seele denn konkret gut tun? Was will mir meine Seele sagen? Was braucht sie? Wie kann ich dauerhaft gut für sie sorgen? Und in diesem Punkt muss ich immer an einen früheren Pastor von mir denken, denn der hatte eine ganz besondere Eigenart. Es war vor Corona, als man sich standardmäßig noch die Hand gab zur Begrüßung. Und in dieser Zeit gab er einem die Hand und hat die einfach nicht mehr losgelassen. Und ihr kennt solche Situationen, wenn jemand einfach unangenehm lang die Hand festhält und man denkt so, okay, merkwürdig, ich würde jetzt meine Hand einfach gerne zurückziehen. Und genau in dem Moment hat er einfach fester zugegriffen, hat einem knallhart in die Augen geschaut und ganz ruhig gefragt, wie geht es deiner Seele? Und ich stand da immer so und dachte, der guckt mir direkt in meine Seele. Und ich bin jemand, der in dem Moment könnten mir auch sofort die Tränen kommen, wo ich dachte, oh je, Hilfe. Manchmal bin ich ihm aus dem Weg gegangen, gerade wenn ich wusste, meine Seele steht es nicht so gut. Manchmal habe ich es ausgehalten. Aber ich muss häufig an ihn denken, jetzt gerade, wo dieses Thema so präsent an mir ist. Und ich dachte, er stellt die richtige Frage. Wie geht es deiner Seele? Eine Frage, die uns in abgewandelter Form in den Psalmen sehr, sehr häufig begegnet. Denn dort reden die Psalmisten sehr häufig mit ihren Seelen. Sie stellen ihnen Fragen, sie muntern ihre Seelen auf oder fordern von ihrer Seele etwas. Und dazu nur als ganz, ganz kleines Beispiel. Meine Seele ist tief bestürzt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Nur eine kleine Auswahl, was man in seiner Seele wahrnehmen kann, welche Fragen man seinen Seelen stellen kann, wie man mit der eigenen Seele ins Gespräch kommen kann. Und was unsere Seelen tatsächlich brauchen, ist in vielen Punkten, glaube ich, sehr unterschiedlich. So individuell wie unsere Seele ist, so ist, glaube ich, das, was wir unseren Seelen Gutes tun können. Und ich glaube, dass wir darin auch eine riesengroße Freiheit wahrnehmen dürfen. Wahrnehmen dürfen, was erfreut mich denn? Was lässt mich wirklich lebendig sein? Und ich glaube, es geht in vielem darum, sich auch an dem Leben zu freuen, das Gott einem geschenkt hat, trotz auch der Herausforderungen, in denen wir stehen. Lernen, dass unsere Seele auch unabhängig von Erlebnissen, die nicht schön sind, diese Schönheit etablieren kann, weil wir einfach auf so vieles keinen Einfluss haben. Doch wie wir reagieren, darauf haben wir Einfluss. Und gleichzeitig, trotz dieser Individualität, gibt es, glaube ich, Wege, die uns Gott zeigt, wie wir mit unseren Seelen umgehen können, auch da, wo wir alle diesen Atem Gottes von einem und demselben Schöpfer haben. Sprich, in der Individualität gibt es große Freiheit und gleichzeitig dadurch, dass wir alle irgendwie dieselbe Seele haben, gibt es da auch bestimmte Muster, die uns Gott, glaube ich, sehr ans Herz legt. Ich glaube, dass es dran ist, in unserer Zeit heute nicht der Hektik dieser Zeit zu verfallen. In manchen Lebensphasen ist es leichter, in manchen Arbeitssituationen schwerer, keine Frage. Aber ich glaube, es geht sehr darum, dass wir nicht ständig erreichbar sind und auch nicht ständig erreichbar sein müssen. Die Welt dreht sich weiter, ob ich die ganze Zeit auf mein Handy schaue oder nicht. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, diese ständige Erreichbarkeit macht etwas mit uns. Unterschwellig ist da so ein Stresslevel alleine durch diese kleinen Computer, die wir alle mit uns rumtragen. Ich glaube, es geht darum, dass wir wieder lernen, im Moment sein zu können. So wie Jesus die Menschen vor Augen hatte, denen er begegnete, dass ich mich darauf wieder einlasse. Wer steht denn da gerade vor mir? Auch mal wieder einen Blick direkt in die Augen wage, denn es heißt nicht umsonst, dass die Augen ein Spiegel der Seele sind. Sind die Augen, glänzen die vor Freude, vielleicht vor Tränen von dem Menschen, der da vor mir steht? Dass wir wieder lernen, nicht schon irgendwo gedanklich ganz anders sein zu wollen. Ich glaube, es geht darum, dass wir Langeweile wieder aushalten lernen oder sie überhaupt erstmal zulassen lernen. Dass ich nicht ständig sofort mein Handy an die Hand nehme und irgendwie rumscrolle, um mich abzulenken. Vielleicht ist es auch dran, einfach mal eine Autofahrt ohne Musik zu gestalten, um wahrzunehmen, welche Gedanken kommen mir denn da, wo wandern meine Gedanken hin? Vielleicht auch zu anderen Menschen, bei denen ich dann nachfragen könnte, hey, wie geht es dir gerade? Ich glaube, in unserem christlichen Setting geht es darum, wieder eine gesunde Sabbatroutine zu entwickeln und tatsächlich einen Tag in der Woche zu haben, der Gott und dem Leben gewidmet ist. Gott und anderen Menschen, wo auch eine gewisse Zeit von Spiel und Spaß vorkommen. Ich glaube, wir unterschätzen, dass Gott viel Freude hat im Leben. Wenn ich mir die Frucht des Geistes anschaue, da ist als erstes Liebe und dann kommt Freude. Ich glaube, Gott wird uns mal fragen, warum hast du dich nicht mehr gefreut in deinem Leben? Und vielleicht können wir das wieder etablieren, dass wir uns mehr freuen. Zeit für schöne Dinge haben im Leben, Zeit für gutes Essen, für Gemeinschaft, Zeit für Dinge, die sonst einfach keine Zeit haben in unserem vollen Alltag. Und wenn du jemanden kennst, von dem du sagst, diese Person wird dich als schöne Seele bezeichnen, dann mach bitte einen Termin mit dieser Person aus. Verbring viel, viel Zeit mit dieser Person. Ich kenne so ein paar Leute und ich komme aus diesen Zeiten immer schon ein bisschen mehr so raus, wie ich gerne irgendwann sein möchte, weil diese schönen Seelen auf mich abfärben. Daher verabredet euch mit schönen Seelen, damit ihr schon einen Vorgeschmack bekommt, wie es sein kann. Und in all dem kann man nur anfangen, wo man ist. Man kann nur beginnen, so wie man ist, ob jung oder alt. Ich glaube aber, dass es darum geht, zu beginnen. Und so möchte ich uns ganz bewusst einen Moment der Stille gönnen, wo wir anfangen können, darüber nachzudenken. Und vielleicht helfen die Fragen, die ich heute Morgen schon gestellt habe. Welches eine Wort würde deinen Gefühlszustand heute Morgen oder in deiner Lebensphase im Moment beschreiben? Hand aufs Herz, wie geht es deiner Seele wirklich? Und wenn du das schon ein bisschen für dich herausgefunden hast, kannst du dir auch schon gerne die nächste Frage stellen. Was braucht deine Seele? Was würde deiner Seele gut tun, dass sie aufblüht, dass sie sich freut, dass sie zur Ruhe kommt und einen gewissen Teil in die Entspanntheit kommt, die Jesus uns vorlebt? Daher lass uns gerne einen Moment still werden vor Gott, auch vor unseren Seelen und Gott und unsere Seelen zu Wort kommen lassen. Ich möchte schließen mit den Worten aus Psalm 139. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich liege oder gehe, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf einem Weg bin, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg zu dir, der ewig Bestand hat.